Werte Patientinnen, ich bin's, Sascha, Host dieses Podcasts. Ich habe die letzten Wochen ein bisschen Netflix geschaut und möchte mir heute mit euch gemeinsam eine Serie genauer anschauen. Welche das ist, lest ihr bereits im Titel und erfahrt ihr dann gleich nach dem Intro auch nochmal.
Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster.
Stephen Hicks, Stephen Tuomi, James Stokes Taylor, Richard Guerrero, Anthony Sears, Raymond Smith, Edward Smith, Ernest Miller, David Thomas, Curtis Trotter, Errol Lindsay, Tony Hughes, Conorak Syntesimphone, Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey und Joseph Breithoft. Das alles sind die 17 Opfer von Jeffrey Dahmer, über dessen, sage ich jetzt in Anführungszeichen, Serie wir heute einmal sprechen wollen. Und zwar ist die Serie relativ erfolgreich auf Netflix gestartet. Ich habe sie mir auch angeschaut und muss wirklich sagen, dass ich die Serie sehr, sehr gut fand. Was vor allem aber an Evan Peters lag, der wirklich Jeffrey Dahmer perfekt verkörpert hat, finde ich. Was ich sehr interessant finde, ist, dass er jetzt in einem Interview gesagt hat, dass er sich monatelang auf die Serie vorbereitet hat. Ich lese mal hier so ein bisschen vor, was Filmstarts über ihn geschrieben hat. Das kann ich euch auch gerne mal verlinken in der Beschreibung der Folge. Er sagte also, dass Jeffrey Dahmer einen sehr geraden Rücken hatte und die Arme nicht bewegt, wenn er läuft. Und um das eben zu perfektionieren für die Serie, hat er Gewichte an seinen Armen getragen und Einlagen in den Schuhen. Und hat immer die passende Jeans, sag ich mal, getragen, die Brille, die auch Dahmer hatte und stets eine Zigarette in der Hand gehabt. Und laut Filmstarts hat er auch 4 Monate vor Drehstart schon angefangen, für die Rolle wirklich zu üben. Und dadurch, dass der Dreh 6 Monate gedauert hat, war er also 10 Monate quasi in der Rolle von Dahmer und hat in der Form wirklich dann auch, meiner Meinung nach, die Performance wirklich perfektionieren können. Also sehr, sehr starke schauspielerische Leistung, was mich noch umso mehr beeindruckt hat, denn ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt, dass zur Serie, die ja nur Dahmer heißt, ich habe Dahmer Monster oder so, ist der Untertitel, glaube ich, und es gibt ja noch die Jeffrey Dahmer Tapes, das ist quasi die Begleitdoku zur Serie, die besteht nur aus 3 Folgen, wo dann auch Anwälte etc., die wirklich da mit dem Fall zu tun haben, auch zu Wort kommen und eben auch Tapes, die eine Anwältin mit Dahmer dann im Gefängnis aufgenommen hat, eben abgespielt werden. Also Tapes im Sinne von, die haben wir miteinander gesprochen und alles, was da eben in dem Raum gesprochen wurde, wurde dann aufgezeichnet. Und ich bin wirklich beeindruckt, wie krass Evan Peters diese Stimme nachmachen konnte. Also ich finde persönlich, die klingen wirklich nahezu identisch und das ist eine sehr gute Leistung. Ich habe die Serie halt auf Englisch geguckt, deswegen kann ich das eigentlich jetzt ganz gut beurteilen, muss ich sagen. Und fand es wirklich, was ich auf den Aufnahmen gehört habe, und dann eben in der Serie von Peters. Es war sehr, sehr nah dran. Vor allem auch die Art zu sprechen hat er wirklich perfekt getroffen. An dieser Stelle wirklich Glanzleistung. Glanzleistung des Schauspielers. Grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen schwieriger, so eine Serie zu veröffentlichen, denn es gab auch einige Kritik an der Serie. So wurde Netflix unter anderem von Angehörigen der Opfer vorgeworfen, dass Netflix nicht mit ihnen gesprochen hätte im Vorfeld. Ihnen geht es da eher darum, dass ja, sie quasi nicht ihre Sicht der Dinge schildern konnten und es natürlich auf der einen Seite auch retraumatisierend für die Opfer wirken kann, wenn eben eine solche Serie nochmal verfilmt wird oder solch eine Sache nochmal verfilmt wird. Man muss auch überlegen, der wurde ja 91 verhaftet und das ist also jetzt auch schon 31 Jahre her. Da ist es natürlich dann nochmal ein Schlag aus heiterem Himmel, sage ich jetzt mal, für die Angehörigen. Und da kann ich die Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Netflix hat das gekontert, hat gesagt, wir haben die Angehörigen angefragt, 3 Jahre im Vorfeld, als die Recherche halt lief für die Serie und sie haben nicht darauf reagiert oder wollten eben nicht sagen und demnach mussten sie dann halt eben auf andere Quellen zurückgreifen und wollen das Ganze eben auch oder haben das Ganze respektvoll vor den Opfern gemacht. Das finde ich, sieht man zum Teil auch, weil zum Beispiel über Tony Hughes, das ist ja das taube Opfer von Jeffrey Dahmer, wird halt eben die ganze Folge eigentlich dargestellt, was für ein toller Mensch er war. Demnach wird er schon bestimmten Opfern Tribut gezollt. Man sieht natürlich nicht irgendwie alle Opfer oder sowas, was halt auch, also es fokussiert sich sehr in der Serie auf so zwei, drei Familien, eben die Familie von Tony Hughes und die von Conorak Santesophone, der eben als 14-jähriger Junge das jüngste Opfer von Jeffrey Dahmer war und dessen Bruder sogar auch schon von ihm sexuell misshandelt wurde oder belästigt wurde, glaube ich, war damals auch der Schuldspruch, sexuelle Belästigung. Und dadurch hat es die Familie, die aus Laos kam, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben sehr schwer getroffen als Einwanderer dann auch noch, die sich ein besseres Leben erhoffen in den Staaten und dann eben einem solchen Serienmörder zum Opfer fallen. Ja, da fokussiert sich die Serie so ein bisschen drauf, genauso wie auf die Nachbarin Glenda Cleveland, die jedes Mal vergeblich versucht hat, die Polizei darüber zu informieren, dass mit Jeffrey Dahmer was nicht stimmt, beziehungsweise in seiner Wohnung Dinge passieren, die ja nicht normal sind einfach und wo man definitiv mal untersuchen müsste, aber die Polizei hat sie nicht erhört. Ich möchte heute in dieser Folge auch so ein bisschen mit euch darauf eingehen, inwieweit denn so eine Serie auch auf die Kritik bezogen gut ist, beziehungsweise inwiefern solche Serien dann auch produziert werden sollen, was dafür und was dagegen spricht. Ich finde, das können wir heute mal vielleicht ein bisschen gemeinsam erörtern. Aber eben auch möchte ich darüber mit euch sprechen, was die Serie generell auch noch so für andere Randthemen aufwirft, die natürlich auch sehr spannend sind und es nicht nur ein reines Gaffen auf die Art und das Wesen von Jeffrey Dahmer eben ist und nicht nur diese Faszination Serienmörder beleuchtet, sondern eben noch viel mehr, was da auch alles mit dranhängt und warum er überhaupt so agieren konnte, wie er agiert hat, etc. pp. Bei Serien, die Serienmörder oder andere böse Menschen, sage ich jetzt einfach mal allgemein, darstellen, sehe ich immer so ein bisschen die Gefahr, dass sie mit dem Täter Mitleid erwecken und nicht so sehr mit den Opfern tatsächlich. Das liegt einfach daran, dass man oft, und ich beziehe mich jetzt in dem Fall mal konkret auf Dahmer, auch wenn ich gerade ein bisschen verallgemeinert angefangen habe, natürlich sieht man seine Kindheit, sieht, was da alles nicht gut gelaufen ist und sieht dann quasi, ah, okay, so wurde er halt eben zu so einem einsamen Wolf, sage ich mal, und so kommen eben diese Probleme. Er hat ja immer Angst, dass seine Opfer ihn verlassen und wenn die dann nicht gehen lassen, kann man sehen, ah, okay, das rührt daran zum Beispiel, dass sein Vater oft weg war und sowas in seiner Kindheit. Also das sind alles so Schlüsse, die man ziehen könnte. Und da neigt man dann auch relativ schnell dazu zu sagen, ah, der tut mir jetzt aber schon ein bisschen leid, was er in der Serie auch teilweise tut. Allerdings muss man dann natürlich sagen, finde ich, zieht die Serie eine ganz gute Grenze, weil man dann doch sieht, okay, so wie er agiert, das hat halt nichts mit Rationalität zu tun. Das ist, selbst wenn er eben genau diese Probleme hatte, diese Angst verlassen zu werden, sowas vollkommen absurd, was er da tut. Also er hat ja 17 Menschen eben getötet, diese auch teilweise gegessen, zerstückelt etc. pp. Nekrophilie war da noch Thema. Ich will da gar nicht so tief eintauchen, weil ja, das, die ganzen Details möchte ich euch ersparen. Ihr könnt euch die Serie einfach mal anschauen oder ihr lest euch ein bisschen was dazu durch. Da findet ihr auf jeden Fall genügend Informationen. Und das alleine ist eben schon so abschreckend. Und da merkt man dann halt relativ schnell, okay, nee, das ist jetzt nichts, wofür ich dann irgendwie Mitleid erfinden kann, weil die einzigen Leute, die mir hier leid tun müssen in dieser Serie, sind nicht eben der Täter selbst, sondern vor allem die Opfer, die, wie gesagt, stellenweise sehr ausufernd dargestellt werden. Man hat eben bei Tony Hughes zum Beispiel sehr gut gesehen, dass er eigentlich eine perfekte Modelkarriere hätte hinlegen können und einfach ein sehr scheinbar aufgeschlossener Mensch war. Und ja, das ist eh so eine Sache, die ich halt nicht verstanden habe, weil, also gut, wie soll man einen Serienmörder auch verstehen? Er hat es ja teilweise selbst nicht verstanden. Wenn man sich die Jeffrey Dahmer-Tapes zum Beispiel anguckt, dann sagt er jedes Mal so, ja, das war halt die Art, wie ich in der Zeit gedacht habe. Und ich kann das heute auch nicht so nachvollziehen, sagt er dann zum Beispiel. Oder dass er dann halt sagt, dass er einfach nur davon besessen war, halt eben Leute zu töten und er da nichts mehr gegen machen konnte irgendwie. Und wie gesagt, bei Tony Hughes, das ist halt so eine Sache, die ich krass fand, weil er eben, also Jeffrey Dahmer hat halt Leute gesucht und hat gehofft, dass sie nie verlassen. Und zwischen ihm und Tony Hughes hätte halt tatsächlich was entstehen können, finde ich, ne? Also weil, muss ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, dass Jeffrey Dahmer homosexuell ist und sich dementsprechend auch viel in schwulen Bars herumgetrieben hat. Es war halt irgendwie, die Chemie zwischen den beiden hat eigentlich gepasst. Und trotzdem bringt er ihn um, weil er eben nicht wollte, dass er ihn verletzt, indem er sagt, ich komme wieder zurück. Und dann kommt er aber niemals zurück. Und das zeigt einfach, wie gestört auch dieses Grundvertrauen in andere Menschen einfach war. Und natürlich war diese Art und Weise, wie er das geäußert hat, dann sehr, sehr, sehr extrem. Und Ja, und deswegen ist es halt umso weniger nachvollziehbar für uns, würde ich jetzt mal sagen, wenn eben dann solche Taten darauf folgen, direkt aus wirklich Angst verlassen zu werden. Und ich glaube, wir kennen viele Selbstverlustängste und ich glaube, sowas zu tun ist, ja, das Letzte, woran wir denken. Also zumindest das Letzte, woran ich denke. Nee, das geht halt wirklich einfach zu weit. Daher ist diese Serie immer durch diese Rückblicke in die Vergangenheit und auch eben dann immer dieses Hin- und Herspringen zu den Morden und zu den Opfern und wie auch die Leute, die eben in seinem Umfeld sind, wie eben die Nachbarn und sowas darauf reagieren, ist halt immer ein guter Kontrast zwischen, ah, okay, tut mir schon leid, was der als Junge so erlebt hat, aber auch wieder dieses Schockierende, okay, der Typ hat wirklich gar kein Gewissen und diese armen Leute, die da immer in seine Falle tappen. Weil das ist ja auch so eine Sache, die mich gewundert hat, wenn man sich Jeffrey halt so anschaute in der Serie und auch so ein bisschen, was in der Doku noch so rauskommt, ist dieses, man würde eigentlich denken, wenn jemand so ein Serienmörder ist wie er, dass er halt wirklich so dieser einsame Wolf ist, immer alleine, ne, war in der Schule, hat jetzt auch nicht so großartig Freunde oder sowas, dann denkt man so, okay, der kann dann wahrscheinlich auch nicht auf andere Menschen zugehen. Das war halt überhaupt nicht so. Jeffrey Dahmer war wirklich sehr begabt darin, finde ich, Kontakt zu anderen Menschen aufzubauen. Das hat man auch immer gesehen, wenn er dann in den Clubs war, wie er dann halt die Männer angesprochen hat und dass sie durchaus auch von ihm sich angezogen fühlten. Und das ist so ein bisschen was so eine Faszination auch irgendwie auslöst. Und ich finde, das ist halt generell auch so eine Faszination, glaube ich, warum viele Leute diese Serie gerne mögen oder gerne geschaut haben, ist eben, wann bekommen wir mal die Chance, in den Kopf eines solchen Menschen zu gucken? Sehr selten eben. Und das mal als Spielfilm bzw. als Serie zu sehen, die jetzt keine reine Doku ist, ist dann natürlich nochmal ein etwas interessanterer Punkt für viele Leute, sich eben mit so einem Thema mal auseinanderzusetzen. Wie seht ihr das denn? Habt ihr da mal geguckt und fandet ihr die Serie gut? Warum und warum nicht? Lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Sprachtabletten-Podcast ist der beste Weg, mich zu erreichen. Und ich würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Ich werde ja auch ein paar Instagram-Posts zu der Folge hier machen und da können wir jetzt auch gerne drunter austauschen. Aber diese Serie, die macht ja auch noch ein ganz großes anderes Randthema auf und das ist der Rassismus in den USA, beziehungsweise auch noch zum Teil die Homophobie. Denn es gibt diese eine Szene mit eben dem 14-jährigen Jungen Conorak, der aus Jeffrey Dahmers Apartment fliehen kann, als Jeffrey gerade, glaube ich, in der Bar Bier holen ist oder sowas und sitzt dann auf den Treppenstufen des Wohngebäudes um ihn herum halt eben Frauen, die eben die Polizei verständigt haben und halt sehen, dass der Junge nicht responsiv ist wirklich und einfach nur vor sich hin starrt quasi und nicht stehen kann, gar nichts. Und sie wollen eben dem Jungen helfen und wollen ihn halt quasi aus der Gegend bringen lassen von der Polizei. Und als diese kommt, man muss kurz dazu sagen, Jeffrey Dahmer hat vermutlich auch bewusst in einer Gegend gelebt, in dem sehr viele afroamerikanische Menschen wohnen, weil er eben wusste, dass er als Weißer wahrscheinlich mit mehr Dingen durchkommt und dem viel nicht geglaubt wird, was auch tatsächlich in der Serie ein großes Thema ist, weil als die Polizisten dann ankommen, sagen die beiden eben schwarzen Frauen dem Polizisten, ey, passt mal auf, mit dem Jungen ist was nicht in Ordnung. Und als Jeffrey Dahmer dann ankommt, sagt er, ah nee, das ist mein Freund, lass mich bitte mit ihm reingehen, der ist einfach nur betrunken. Und die Polizei lässt ihn eigentlich gewähren, guckt mal kurz in die Wohnung rein, aber nicht wirklich gründlich, findet nichts. Die hätten sogar eine Leiche in der Wohnung noch finden können, wenn die mal in ein anderes Zimmer gegangen wären. Und gehen dann und waren auch so ein bisschen angewidert von der Homosexualität eben der beiden. Also das wurde auch später in der Doku gesagt, dass Jeffrey Dahmer immer sehr wusste, wie er Menschen manipulieren kann, eben um in dem Fall in Ruhe gelassen zu werden. Und es gibt dann auch diesen einen Funkspruch, der dann auch in der Doku nochmal gezeigt wird, der halt wirklich in echt existierte, dass die beiden Polizisten sagten, dass sie jetzt entlaust werden müssen, ebenso als Anspielung darauf oder im Kontext dessen, dass sie halt gerade bei einem Schwulen in der Wohnung waren. So. Also da haben wir wirklich dann diese Homophobie da noch mit drin, zumal auch den afroamerikanischen Mitbürgern eben nicht geglaubt wurde. Und später sogar noch eine Szene gibt, wo ein junger schwarzer Mann dann auch sagt oder bei der Polizei aussagen möchte, dass er auch von Jeffrey Dahmer belästigt wurde und gedruckt, also unter Drogen gesetzt wurde. Und der Polizist, der einfach nur sagt, ja, wir gucken uns das irgendwie mal an. Und dann sagt er auch so, Leute, glaubt ihr jetzt mir nicht so sehr und ich habe keine Vorstrafen als einem vorbestraften Weißen irgendwie. Und das ist halt das zeigt halt ziemlich gut. Das ist ja tatsächlich auch noch ein Thema, das die USA ja heute noch sehr stark hat. Man denke mal an die Black Lives Matter-Bewegung, ja, wo ständig auch Polizeigewalt gegen eben schwarze Amerikaner die Schlagzeilen erobert, ja, und man sich jedes Mal fragt, wie kann das denn sein, dass ein Land, das sich selbst als so, weiß ich nicht, freiheitsliebend und so ein so als moralischer Kompass der Welt darstellt, so das in andere Länder geht und sagt, ihr müsst hier nach unseren westlichen Vorstellungen leben, halt nicht mal in seinem eigenen Land irgendwie mit Hasskriminalität vernünftig umgehen kann. Was das Ganze noch auf die Spitze treibt, finde ich persönlich, ist, dass, ich werde jetzt nicht den Namen der Polizisten sagen, aber dass einer davon noch Präsident der Milwaukee Police Association war, also das Ganze spielt natürlich in Milwaukee ab, weil Jeffrey Dahmer da gelebt hat. Und ich finde es halt so krass, weil nachdem dieser Vorfall war mit diesem Jungen und sie nichts dagegen gemacht haben, der Junge war halt eine Stunde später tot, wurden sie eben von dem, ich glaube, das war damals der Polizeichef, der hat sie halt suspendiert, dann haben die dagegen geklagt, wurden wieder eingestellt quasi. Und dann wird man einfach 2005, das war dann also, ich meine, das war 91, glaube ich, als der Junge gestorben ist. Bin ich mir aber gerade nicht so ganz sicher. Genau, 91 wurde er suspendiert, 94 wurden die wieder eingestellt und 2005 wurde der Kerl eben Präsident der Milwaukee Police Association, was ich halt wirklich, wirklich Horror finde, wie man irgendwie so damit umgehen kann, ja. Also da wurde ein ganz, ganz klarer Fehler gemacht. Man hat auf den Funksprüchen gehört, dass die definitiv Leuten einfach nicht glauben und auch nicht wirklich daran interessiert waren, da irgendwie mit dem Milieu in Kontakt zu kommen. Und ja, dann wird man wegen sowas Präsident. Also finde ich krass. Aber Menschen vergessen generell ja sehr schnell. Das sieht man ja auch teilweise in der Politik, wenn gemunkelt wird, dass bestimmten Politikern irgendwas nachgesagt wird, wenn sie in Skandale verwickelt waren, dass sie dann trotzdem irgendwie zum Kanzler oder was auch immer gewählt werden, ist halt immer ein bisschen schwierig. Es ist natürlich alles, natürlich sind es auch viele Sachen Vermutungen, die dann nicht bewiesen werden, aber es wirft ein schlechtes Licht da drauf und ja, finde ich ist halt generell ein ziemlich heftiges Thema dann. Und auch wenn ich hier gerade großes USA-Bashing betrieben habe und dem Land eben vorgeworfen habe, dass sie gegen Rassismus nicht genug unternehmen, ist natürlich nicht so, worauf ich mich jetzt als Deutscher irgendwie ausruhen könnte und sagen, wir sind da deutlich besser. Nee, es gibt auch hier in Deutschland immer mal wieder Vorwürfe wegen Rassismus in der Polizeiarbeit. Und das ist einfach generell ein Thema, das wir uns alle, glaube ich, annehmen müssen. Was ich eben auch sehr interessant fand, war in der Doku selbst, wurde dann eben auch mal gezeigt, dass vor allem weiße Bürger Milwaukees dann eben dagegen protestiert haben, dass diese beiden Polizeikommissare da entlassen wurden, nachdem eben dieser Conorac-Vorfall war. Und dann gab es eine Frau, die spricht dann in die Kamera und dann sagt die so, also das ist jetzt ein nicht direktes Zitat, sondern ich gebe das gerade aus meiner Erinnerung wieder. Ja, ich kann jetzt nicht sehen, dass es hier irgendwie die Diskriminierung gibt, weil dafür werden die ja auch trainiert, dass sie eben nicht rassistisch sind oder halt eben alle gleich behandeln. Wo ich mir denke, ja, natürlich. Du siehst es aber nur aus der weißen Perspektive. Wie willst du wissen, was dann halt der Rassismus in dem Fall ist? Und das ist ja generell so eine Sache. Wenn man selber die Mehrheit ist, was ja in den USA dann eben die Weißen sind, was hier auch die Weißen sind, dann können wir doch gar nicht verstehen, was Rassismus ist, weil wir können es doch, oder Diskriminierung, wir können es doch da überhaupt nicht reinversetzen, ja? Also das ist irgendwie so, ist halt so eine Aussage, ja, die ist halt irgendwie nichts wert, weil wenn wir nicht die andere Seite kennen, weil wir sie einfach nicht nachvollziehen können, weil wir sie noch nie erlebt haben, weil wir eben nicht Teil der Minderheit sind, können wir auch nie verstehen, was Diskriminierung und Rassismus ist. Deswegen sollte man vielleicht auch einfach den Leuten glauben, die sagen, dass es Rassismus ist, weil die es wahrscheinlich ihr ganzes Leben schon irgendwie mitbekommen und selber erleben und wir einfach sagen, ja, nee, habe ich noch nie selber erlebt oder ich habe noch nie gesehen, dass irgend, weiß ich nicht, eine Minderheit bei mir in der Gegend irgendwas Schlechtes widerfahren ist. Ja, das ist ja schön, aber es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, solche Aussagen zu treffen, wenn man selber eben, ja, in der Mehrheit ist. Und ich finde, jetzt können wir einmal darüber sprechen, inwiefern es in Ordnung ist, dass es Serien wie Dahmer gibt. Weil natürlich haben wir das Kontraargument, dass die Familien gegebenenfalls wieder retraumatisiert werden, eventuell auch gar nicht mit in den Gestaltungsprozess dieser Serie mit einbezogen werden, was man jetzt in einem Netflix-Beispiel einfach hatte. Sei es mal dahingestellt, dass Netflix gesagt hat, wir haben die Leute kontaktiert, ich kann es jetzt gerade hier nicht nachprüfen, ob sie das wirklich getan haben oder ob das einfach nur eine defensive Aussage ist, aber das ist jetzt eben für die Serie erstmal ein Fakt. Und auf der anderen Seite ist eben das Pro-Argument, dass man über so eine spezielle und irgendwie auch mysteriöse Person einmal... Und auf der anderen Seite hat man eben das Pro-Argument, dass ja viele Leute True Crime erstmal sehr interessant finden und generell solche mysteriösen Persönlichkeiten, bei denen man nicht weiß, wie sie auf solche Gedanken kommen, eben zu verfolgen. Und das ist halt ja somit das Plus. Natürlich weiß man, da liegt halt auch viel Geld mit drin. Aber auf der anderen Seite kann man eben auch sagen, dadurch, dass man mal aufzeigt, wie denn die Umstände damals waren, eben mit dem Rassismus, mit der Homophobie und generell wie eben ja die Stadt zum Beispiel damals auch getickt hat, so kann man einfach nachvollziehen, okay, so konnte der jetzt die Menschen ermorden, ohne erwischt zu werden. Und ja, es ist quasi so eine Reise zurück in die Zeit, ne? Also wenn man überlegt, heute 2022, da ticken die Uhren anders, ja. Und das ist immer mal interessant, so einen Rückblick einfach zu bekommen. Und ich würde jetzt nicht per se sagen, gut, ich bin jetzt aber auch niemand, der durch einen Verbrecher, der danach wirklich große Berühmtheit erlangt hat und Jeffrey Dahmer hat ja sogar Fanpost und sowas bekommen, so richtig gestört halt, der jetzt niemanden dadurch verloren hat. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man darüber spricht. Natürlich sind jetzt auch schon 31 Jahre vergangen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht schlimmer fände, wenn es irgendwie ein Jahr oder zwei, drei Jahre, nachdem die Sachen gerade erst aufgeklärt sind, dann direkt dazu kommt. Ich glaube eher, dass Netflix da auch so ein bisschen auf diesen True-Crime-Hype aufspringen will, weil ich finde, persönlich könnte man ja dann auch über mehrere Dinge sprechen. Also man müsste ja dann nicht nur Dahmer kritisieren dafür, sondern man könnte generell über True-Crime-Podcasts oder sowas an sich dann halt sagen, ja, das ist doch eigentlich unnötig, dass es sowas gibt, weil selbst wenn Namen verfremdet werden etc., man spricht halt trotzdem über das, was den Opfern passiert ist. Und ich würde mal sagen, die Leute, auch wenn die Namen geändert sind, die eben mit dem Fall zu tun haben, als Angehörige in den Fall involviert waren oder sowas, die werden schon ganz klar erkennen, was denn jetzt gerade in der Folge für ein Verbrechen besprochen wird und werden dann wahrscheinlich auch retraumatisiert werden etc. pp. Also ich persönlich mag True Crime Podcasts, ich höre mir sowas gerne an, aber ich finde, da muss man die Diskussion vielleicht auch ein bisschen weiterspinnen. Also da darf man nicht nur auf Netflix rumreiten, weil die der größte Streaming-Anbieter sind und eben so eine Serie produzieren, sondern da muss man sich das Ganze generell mal angucken. Also wenn es jetzt verherrlicht worden wäre, also es wirklich so ein reines Blätterfest gewesen wäre und irgendwie, oh, Jeffrey Dahmer, das geisteskranke Monster hier irgendwie, das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, Freitag der 13. mäßig oder so, dann hätte ich da definitiv zugestimmt. Ich finde, so wie die Serie aber produziert wurde, finde ich, ist dieser angesprochene Respekt gegenüber den Opfern schon irgendwo da. Also ist es kein Schaulaufen oder sowas, sondern ist es wirklich ein, wir tauchen einmal ab in die Psyche und in die Taten und zeigen aber auch mal drumherum, wie die Welt eben damals noch war oder wie Milwaukee zu der Zeit eben war. Und deswegen finde ich es auch nochmal ganz gut, dass die Doku dann halt eben dabei ist, die das Ganze nochmal so ein bisschen mehr einordnet und dann nochmal so einen sachlicheren Blick drauf gibt, genau. Also ich persönlich würde sagen, wenn wir das Fass aufmachen, soll sowas produziert werden oder sollen Serienmörder überhaupt Thema in einer Serie sein, müssen wir das Fass ganz weit aufmachen und da alles mit reinpacken und nicht nur die großen Streaming-Anbieter in die Pflicht nehmen. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch okay, dass so eine Serie jetzt produziert wurde. Und ich finde halt das Problem, glaube ich, für die Opfer ist, sie kommen halt so schlecht daran vorbei, weil es natürlich ein großer Hype ist, die Serie, jeder redet darüber und ich glaube, dann kann man auch der Serie nicht wirklich entfliehen, auch wenn man sagt, nee, ich will so tun, als hätte die nie existiert, weil eben da mein Sohn, den ich verloren habe, besprochen wird oder sowas. Wie gesagt, die Opferseite kann ich da auch ganz gut nachvollziehen. Es war mal wieder eine etwas kürzere Folge, was auch daran liegt, dass man jetzt natürlich zu einer Miniserie die 10 Folgen hat und ja, 3 Folgen Doku jetzt nicht so ultra viel sagen kann, zumal es halt wirklich nur eine Serie ist. Ich finde es aber in dem Fall einfach okay. Ich weiß, ihr wünscht euch eigentlich längere Folgen, so um die 40 Minuten rum. Schaffe ich nicht immer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es gibt eben manche Themen, über die möchte ich sprechen. Und wenn es dann eben was kürzer wird, dann wird es eben was kürzer. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine kleine Diskussion aufmachen, indem ihr mir mal euren Sichtpunkt schildert und mir sagt, ja, Sascha, hier liegst du aber falsch oder hier stimme ich dir zu. Wie gesagt, Sprachtabletten-Podcast könnt ihr mich immer erreichen. Ich antworte sehr gerne auf Nachrichten, freue mich da immer drüber und würde in dem Sinne sagen, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge dann in 2 Wochen. Ciao.